woher der Antichristus nicht kommt und wer er nicht ist. Rom ist nicht die Stadt Babylon des Antichristus. Rom und der Papst können deshalb nicht Babylon und der Antichristus sein, weil das endzeitliche Tier vom Volk Israel nur dann als sein Messias anerkannt werden wird, wenn es ein Jude ist. Seit dem Mittelalter saß aber kein Jude auf dem Papstthron. Wie Sacharja 11,16 zeigt, wird der Antichristus nicht im Vatikan, sondern im Land Israel als ein falscher Hirte mächtig werden. Er nimmt nicht im katholischen Petersdom Platz und lässt sich dort anbeten, sondern setzt sich in den Endzeittempel Jerusalems, der noch am Ort des islamischen Felsendoms errichtet werden muss, wie aus 2. Thessalonicher 2, Vers 4 indirekt hervorgeht. Sacharja 11, Vers 16a: Denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufstehen. 2. Thessalonicher 2, Vers 4: Der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Nicht die Stadt Rom, eine Hurentochter Jerusalems, und die christliche Ökumene unter der Federführung des Papstes nehmen den Sohn des Verderbens an, sondern die Juden, die mit dem Antichristus einen Bund für die Zeitdauer einer Jahrwoche, also 7 prophetischer Jahre, a 360 Tage, schließen und ihn zu ihrem kommenden Fürsten, der Wahlübersetzung Herzog, erheben werden. Gemäß Daniel 9,24 betreffen alle 70 Jahrwochen, das heißt auch die letzte 7-Jahresfrist, das Volk Israel. Israel und Jerusalem stehen im Fokus der biblischen Endzeitprophetie. Johannes 5,43: Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Daniel 9,24, 26 und 27: 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Da der Papst die Dreieinigkeit Gottes, wenn auch in einer unbiblischen Sichtweise, anerkennt, kann es sich bei ihm nicht um den Antichristus handeln, denn letzterer leugnet gemäß 1. Johannes 2,22 sowohl den Vater als auch den Sohn, was in erster Linie auf das Judentum hinweist. 1. Johannes 2,22: Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichristus, der den Vater und den Sohn leugnet. Da beim Vatikan das Kriterium der antichristlichen Verwerfung des Vaters und des Sohnes fehlt, kann die Stadt Rom nicht die Braut des Tieres sein. Babylons Aussehen ist kein spezifischer Hinweis auf Rom. Für viele Bibelausleger spricht Offenbarung 18,16 dafür, dass die in der Offenbarung erwähnte Stadt Babylon Rom sein muss, da hier angeblich die feinen Kleider und wertvollen Edelsteine der prunkvoll geschmückten, entarteten christlichen Geistlichkeit des babylonischen Katholizismus erwähnt werden. Man brauche, so die Vertreter dieser These, nur den Vatikan anzuschauen, um zu erkennen, wer die große Hure sei. Die pharisäische Pseudogeistlichkeit kommt allerdings ebenfalls in reichen Gewändern daher. Offenbarung 18, Vers 16. Und werden sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlachstoff und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Richtig ist, dass Rom als eine Hurentochter Babylon Jerusalems ihrer Mutter gleicht. Diese Ähnlichkeit sollte aber niemanden dazu verleiten, in ihr oder speziell im Vatikan die Mutter der Huren aus Offenbarung 17, Vers 5 zu sehen. Die priesterliche Aufmachung der großen Babylon. Laut John Hellman zeigen die Aussagen des gesetzlichen jüdischen Klerus und die Art seiner Gebrauchsgegenstände vielmehr, dass Jerusalem die große Babylon der Offenbarung ist. Denn hier existieren deutliche biblische Parallelen zum Erscheinungsbild der Hure. Das Wort Gottes wiegt mehr als irgendwelche Spekulationen, seien sie noch so plausibel. Wie aus 2. Mose 35, 19, 30 bis 35, 2. Mose 36, 1 und indirekt aus Hesekiel 16, die Verse 10 bis 14 hervorgeht, entsprechen Gold, Silber, Edelsteine, kostbare bunte Stoffe, Violettpurpur, Rotpurpur, mit Rötel gefärbter Stoff, Karmesin und edles Leinen, also gezwirntes, sechsfädiges, im Heiligtum Gottes, die prunkvolle Bekleidung der Leviten für den Tempeldienst und das Ephod und andere sakrale Gegenstände, verblüffend genau der Aufmachung Babylons in Offenbarung 17, Vers 4 und Offenbarung 18, Vers 16. Mehr noch, sie sind mit ihr identisch, denn die vergoldete Hure kleidet sich mit Purpur, Scharlach und edlem Leinen und legt Edelsteine und Perlen an, um sich als die heilige Braut Jahwes darzustellen. Chris White geht in Mystery Babylon ebenfalls auf die priesterlichen Farben, das Gold und die Stoffe der großen Babylon ein. Ihre Verbindung zum jüdischen Heiligtum weist er unter anderem am Beispiel der Teppiche der Stiftshütte nach. Der Autor zeigt, dass fast alles im heiligen Zelt und dem dort stattfindenden Dienst mit feinem Leinen, also gezwirntem sechsfädigen, Violettpurpur, Rotpurpur und Karmesin, gemeintes Scharlach, zu tun hat. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die Hure Babylon im englischsprachigen Raum fast durchgehend Scarlet, also Scharlachene, genannt wird. Im Unterschied zu den Gewändern des jüdischen Hohepriesters scheint bei der großen Babylon in Offenbarung 17,4 kostbares, feines Leinen, Byssus, zu fehlen. Es wird aber in Offenbarung 13, Vers 16 erwähnt. Warum die Hure kein Violettpurpur an sich trägt. Laut Chris White besteht Babylons Hauptunterschied zur Stiftshütte darin, dass sie kein Violettpurpur an sich trägt. Diese Farbe symbolisiert nämlich gemäß 4. Mose 15, die Verse 38 bis 40, das Gedenken an die Gebote Jahwes. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen für alle ihre künftigen Generationen und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur aus violettem Purpur setzen sollen. Und das soll euch zur Merkquaste werden und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Und ihr sollt nicht eurem Herzen und euren Augen nachfolgen, deren Gelüste ihr nachhurt, damit ihr an all meine Gebote denkt und sie tut, und heilig seid eurem Gott. Da Violettpur die Abwendung von Hurerei symbolisiert, also eine Heiligung des Trägers anzeigt, erklärt sich, warum es bei der promiskuitiven Babylon fehlt. der jüdische Pseudo-Tempeldienst für den falschen Messias. Da die Bundeslade und das Gewand des Hohepriesters gemäß 4. Mose, Kapitel 4, die Verse 5 und 7 und 11 bis 13, ebenfalls mit Violett-Purpur in Verbindung stehen, nimmt Chris White an, dass die große Hure Babylon eine jüdisch-priesterliche Kleidung trägt, in der sie den Pseudo-Tempeldienst des jüdischen Antichristus zelebriert, also die Anbetung des falschen Gottes praktiziert, ohne jedoch ihre vorgebliche Heiligkeit und Gesetzestreue auszuüben. Was insofern stimmig ist, da sie das in 2. Thessalonicher 2,7 erwähnte gesetzliche Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist. Es sind also nicht die von Gott angeordneten Farben und Materialien, die falsch, antichristlich oder hurerisch sind, denn der Herr schmückt die neue, himmlische Stadt Jerusalem ebenfalls mit Byssus, Gold und Perlen, wie aus Offenbarung 19,8, Offenbarung 1,12, Offenbarung 3,18, Offenbarung 4,4, Offenbarung 9,13 und Offenbarung 21,18 und 21 zeigt. Die pseudopriesterliche Bekleidung Babylons identifiziert allerdings den Ort ihrer Tätigkeit, nämlich die gegenwärtige irdische Stadt Jerusalem. Denn wo sonst als im Jerusalemer Tempel sollte sich eine Fälscherin des alttestamentlichen Priestertums und seiner Farben aufhalten, wenn nicht dort? In New York? In London? In Rom? In der im heutigen Irak gelegenen Stadt Babylon? Wo sonst außer in Jerusalem macht die vorgebliche Ausübung des jüdischen Gesetzes Sinn? Rom kommt hierfür nicht in Frage. Der Vatikan ist lediglich eine Tochter dieser biblisch klar identifizierbaren Hurenmutter. Er stellt sich nicht als ein jüdisches Heiligtum dar. Bei den Farben Babylons geht es um eine Pervertierung des alttestamentlichen Tempeldienstes. Indem sich die Lügnerin als Gott fromm darstellt, führt sie die Unwissenden hinters Licht. Tatsächlich beachtet die irdische Stadt Jerusalem weder die Gebote Gottes, noch ist sie ihrem Schöpfer treu. Babylon ist eine greuliche, bigotte Hure mit dick aufgetragener, frommer, jüdischer Schminke. Gemäß 1. Timotheus 2,9 zeigt ihr Pseudoschmuck, dass sie weit davon entfernt ist, sich so zu verhalten, wie es sich für die Braut Gottes gehört. Die geschmückte Hure ist biblisch Jerusalem. Anhand der Parallele von Offenbarung 17,4 und Hesekiel 16, die Verse 11 bis 15, wo es um Jerusalem geht, zeigt Chris White, dass Babylons Aussehen ein spezifischer biblischer Hinweis auf diese Stadt ist. Offenbarung 17, Vers 4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voller Greuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Hesekiel 16, die Verse 11 bis 15. Und ich schmückte dich mit Schmuck, ich legte Spangen um deine Handgelenke und eine Kette um deinen Hals. Und ich legte einen Reif an deine Nase und Ringe an deine Ohren, und ich setzte eine prachtvolle Krone auf deinen Kopf. So legtest du goldenen und silbernen Schmuck an, und deine Kleidung bestand aus Byssus, Seide und Buntgewirkterei. Du aßest Weizengrieß und Honig und Öl, und du warst sehr, sehr schön und warst des Königtums würdig. Und dein Ruf ging aus unter den Nationen wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte, spricht der Herr, Herr. Aber du vertrautest auf deine Schönheit, und du hurtest auf deinen Ruf hin und gossest deine Hurereien aus über jeden, der vorbeikam, ihm wurden sie zuteil. Das später zu Hure entartete Jerusalem wurde also von Gott mit Schmuck geschmückt, Gold und Silber. Später putzte sich die Hurenstadt selbst heraus und legte für ihre Liebhaber die Augentusche ihres Berufsstandes an. Hesekiel 23,40. Ja, sie haben sogar Boten zu Männern gesandt, die von fern her kommen sollten, zu denen ein Bote gesandt worden war, und siehe, sie kamen, für die du dich gebadet, deine Augen geschminkt und ihr Schmuck angelegt hast. Hosea 2, Vers 12. Dann decke ich ihre Scham auf vor den Augen ihrer Liebhaber, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Wie Jeremia 4,30 in Verbindung mit Offenbarung 17,16 zeigt, suchen die Freier der sich selbst schmückenden großen Babylon jedoch ihre Seele, das heißt, sie brennen Jerusalem im Feuer nieder. Jeremia 4,30. Und du, Überwältigte, was wirst du tun? Wenn du dich auch in Karmesin kleidest, wenn du mit goldenem Schmuck dich schmückst, wenn du deine Augen mit Schminke vergrößerst, vergeblich machst du dich schön. Die Liebhaber verschmähen dich, sie trachten dir nach dem Leben. Offenbarung 17, Vers 16. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Vom prunkvollen Schmuck Roms steht nirgends in der Bibel geschrieben. Hingegen identifiziert das Wort der Wahrheit die geschmückte Hure Babylon eindeutig als Jerusalem. Wer erkennen will, wer die Stadt Babylon der Offenbarung ist, muss ins Wort Gottes schauen und sich dort vom Heiligen Geist leiten lassen. Denn außerbiblische Pseudoprophetie führt in die Irre. Sie tut es insbesondere dann, wenn sie vorgibt, christlich zu sein. Die Regentschaft Gottes kam zur Zeit des Römischen Reiches. Viele Christen sehen das babylonische Reich Nebukadnezars II. Und Neros Rom richtigerweise als Prototypen der endzeitlichen Herrschaft des Antichristus an. Im Kapitel Die sieben Häupter des Tieres als Regentschaften und Regenten des vorliegenden Artikels wurden die vier Metallbereiche des von Nebukadnezar geträumten Standbildes und die vier Tiere der Vision Daniels in den größeren Kontext der sieben Häupter des antichristlichen Regentschaftssystems gesetzt. In der 3-6-8b-Zählung der Berge des Tieres wurde biblisch gezeigt, dass die endzeitliche Regentschaft des Antichristus tatsächlich eine Wiederholung Babylons und Roms auf einer höheren Stufe ist. Gleichwohl verdeutlicht Chris White in seinem Buch False Christ, dass es falsch ist, die vier Reiche in Daniel 2 mit den vier Tieren in Daniel 7 gleichzusetzen, was aber in christlichen Kreisen oft geschieht. Für den Autor geht es in Daniel 2 nicht um die Endzeit der Welt, sondern um eine prophetische Sicht der zeitlich aufeinander folgenden Herrschaften Babylons, Medopersiens, Hellas und Roms unter dem Aspekt der heilsgeschichtlichen Erwartung des Kommens der Regentschaft Gottes während der Zeit des vierten Herrschaftsgebietes. Die Ankunft des Gottesreiches habe sich, so White gemäß Matthäus 12, 28, Lukas 17, 20 und 21 und Markus 1, 15, erfüllt, als Jesus in Israel zu wirken begann. Die Regentschaft Gottes kam in der Zeit, als das Land unter römischer Fremdherrschaft stand, in diese Welt. Matthäus 12, Vers 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Lukas 17, die Verse 20 und 21. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Markus, Kapitel 1, Vers 15. Und sprach, die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tuet Buße und glaubt an das Evangelium. Zusammen mit seinen Leibesgliedern, also allen wiedergeborenen Christen, ist Jesus Christus die im vom Himmel kommenden Stein dargestellte Regentschaft Gottes, die seit ihrer geistlichen Ankunft die ganze Welt wachstümlich füllt, wie Daniel 2, die Verse 35-44 und Matthäus 13, die Verse 31-33 zeigt. Man beachte die Formulierung und in ihren Tagen in Daniel 2,44 und den Umstand, dass der Stein Gottes auf die Füße und Zehen Roms fällt. Daniel 2, 35 und 44 in der Davar-Übersetzung. Daraufhin waren zerdünnt, dass sie wie eines, Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold, und sie wurden wie Spreu aus Tennen des Sommers, und es erhob sie ein Geistwind, und all irgendeine Stätte wurde nicht für sie entdeckt. Und der Stein, der gegen das Bild prallte, wurde zu meisterhaft gereihtem und füllte all das Erdland. Und in ihren Tagen, in denen sie Regenten sind, macht erstehen der Elah der Himmel eine Regentschaft, welche für Äonen sich nicht umstricken lassen wird, und eine Regentschaft für ein anderes Volk wird nicht gelassen. Sie wird zerdünnen und wegsammeln, all diese Regentschaften, sie aber, sie wird für Äonen erstehen. Matthäus 13, die Verse 31-33. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Gläubige Juden, die Daniel 2 kannten, wussten, dass sie in der Zeit des Vierten Reiches lebten und ihnen deshalb der Beginn der himmlischen Gottesregentschaft auf Erden unmittelbar bevorstand. Zur Zeit Roms erwarteten und fanden sie ihren Messias, Jesus Christus, und wurden durch den Glauben an ihn zu einem Teil dieses meisterhaft gereihten, wie das erweiterte und fruchtgebende Reich des himmlischen Steins in Daniel 2, 35 genannt wird. Matthäus 21, 43 und 44. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Die Regentschaft Gottes leidet seit der Zeit des Täufers Johannes. In Matthäus 11, Vers 12 erklärt der Herr, seit wann das Reich Gottes Gewalt erleidet, sodass klar wird, dass es bei Rom in Daniel 2 nicht um die endzeitliche Regentschaft des Antichristus gehen kann. Daniel 2 beschreibt vielmehr den zeitlichen Kontext der Ankunft des himmlischen Reichs Jesu. Die Regentschaft Gottes kam zur Zeit des römischen Imperiums. Sie breitet sich seither in dieser Welt aus und hat nach wie vor so lange zu leiden, bis sie in einer neuen Schöpfung faktisch beginnen darf. Dann wird sie nicht nur geistlich und als ein Anbruch, dort wo Christen anwesend sind, existieren, sondern in herrlicher Vollmacht. Matthäus 11, Vers 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es an sich. Johannes 18, Vers 36. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Das Römische Reich wird nicht wiedererstehen. Wie Chris White biblisch belegt, ist es falsch, eine Neubelebung des Römischen Reiches in Form der EU oder einer anderen politischen Staatsform, zum Beispiel als Vereinigte Staaten von Europa, für die Endzeit als prophetisch zwingend notwendig zu erwarten. Denn im Unterschied zu Daniel 7 geht es in Daniel 2 nicht um das Endzeitreich des Antichristus, auch wenn letzteres unter anderem in Rom dargestellt wird. Dies schließt nicht grundsätzlich aus, dass das Tier in Europa politisch tätig sein wird. Als eine Vollerfüllung Babylons und Roms ist die antichristliche Regentschaft aber weit mehr als ihre Vorschattungen. Sie muss die engen Grenzen ihrer Darstellungen nicht umfassen. Die Vollerfüllung des Römischen Reiches sind die Vereinigten Staaten der Welt. Neue Weltordnung. Siehe hierzu die 368b-Zählung der sieben Berge des Tieres im Kapitel Die sieben Häupter des Tieres als Regentschaften und Regenten. Aus Daniel 2 lässt sich nicht ableiten, dass Rom widerstehen muss und der Antichristus vom Vatikan oder einem sonstigen Staat der heutigen EU ausregieren wird. Daniel 2 hat mit dem ersten Kommen Jesu zu tun und nicht mit der endzeitlichen Regentschaft des Antichristus und der danach anstehenden Wiederkunft des Sohnes Gottes. Das schwache Eisentonreich ist nicht die Regentschaft des Tieres. Im Unterschied zum äußerst starken und unbezwingbaren Reich des Antichristus, wie es der Prophet Daniel in Daniel 7, die Verse 7 und 23 beschreibt, wird die vierte Regentschaft in Daniel 2, Vers 33, 41 bis 43 als geteilt, schwach und brüchig geschildert, sodass Daniel 2 schon allein deshalb keine Endzeitprophetie darstellt. Daniel 2, die Verse 33 und 41 bis 43. Seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein, aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heirat untereinander vermischen. Aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Chris White zeigt in False Christ biblisch, grammatikalisch und historisch detailliert auf, dass es sich bei dem Ton in den Schenkeln und Füßen des Standbildes Nebukadnezars um die Schwachheit des weströmischen Reiches handelt, das, zusammen mit dem starken Eisen der bis in das späte Mittelalter existierenden oströmischen Regentschaft, ein einziges Rom bildete. Die fragile Einheit des Gesamtroms konnte durch arrangierte eheliche Mischungen dieser beiden Elemente jedoch nicht aufrechterhalten werden, denn in seinem westlichen Teil ging Rom bereits 410 nach Christus unter. Mit dem homogenen, das heißt nicht geteilten und politisch und militärisch äußerst effektiven Reich des Antichristus hat das historische Rom nur wenig zu tun. Im Unterschied zur endzeitlichen Regentschaft des Tieres, gemäß Daniel 7,7, unterschied sich Rom auch nicht wesentlich von den anderen drei Reichen, Babylon, Gold, Medopersien, Silber und Hellas, Kupfer. Man kann also aus Daniel 2 biblisch nicht zwingend logisch ableiten, dass Rom widerstehen wird. Denn das vierte Reich in diesem Text beschreibt offensichtlich nicht das vierte Reich in Daniel 7. Der Antichristus ist nicht der angekündigte Fürst. Einige Bibelausleger führen Daniel 9, 26 an, um zu zeigen, dass der Antichristus ein Bürger eines neu gebildeten römischen Reiches, also der EU oder eines späteren europäischen Staatenbundes sein wird. Denn hier heißt es, dass das Volk dieses kommenden Herzogs, hebräisch Nagid, Jerusalem und das sich in dieser Stadt befindende Heiligtum beseitigen wird. Die falsche Logik dieser Ansicht lautet folgendermaßen. Weil es das römische Volk war, das 70 nach Christus den Jerusalemer Tempel zerstörte und von diesem Volk geschrieben steht, dass es das Volk des kommenden Fürsten ist und dieser Machthaber der Antichristus ist, muss letzterer ein Römer sein, also aus dem Bereich der heutigen EU stammen. In seinem Buch False Christ zeigt Chris White hingegen, dass der kommende Herzog in Daniel 9,26 kein anderer als der römische Herrführer, Sohn des Imperators Vespasian und späterer Kaiser Titus sein kann. Zu beachten ist, dass die Davar-Übersetzung dieses Verses falsch ist, denn nicht Jerusalem und der Tempel beseitigten den Fürsten und dessen Volk, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Stadt und das Heiligtum werden durch die Landsleute des Heerführers zerstört. Daniel 9,26 in der Davar-Übersetzung. Und nach den 62 Siebernern wird der Gesalbte abgeschnitten, und keines ist ihm. Und die Stadt und das Heilige, sie wird das Volk des kommenden Herzogs verderben, und sein Enden ist in Überspülung. Und bis zum Enden sind Streit beschlossen wordenes, öde werdende. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es nicht der Römer Titus gewesen war, der den Tempel zerstörte, sondern sein Volk. Das prophetische Wort aus Daniel 9,26 betont nämlich den Umstand, dass das Volk des Herzogs die Stadt und das Heilige verderben wird, was sehr ungewöhnlich ist. Denn normalerweise werden kriegerische Tätigkeiten dem Anführer einer Armee zugeschrieben. Diese biblische Prophetie erfüllte sich aber exakt, denn Titus wollte das Heiligtum Gottes unbedingt erhalten, um es in einen römischen Götzentempel umzufunktionieren. In Daniel 9,26 geht es also nicht um einen Hinweis auf die Nationalität des kommenden Fürsten, sondern hier wird angekündigt, was dessen Volk unter Missachtung seiner Befehle tun wird. Als Titus nämlich erfuhr, dass der Tempel in Brand gesteckt worden war, versuchte er alles, um das Feuer zu ersticken, wie uns der Geschichtsschreiber und Augenzeuge des Geschehens Flavius Josephus berichtet. Der Hass der Römer auf die Juden war jedoch dermaßen groß, dass niemand Titus gehorchte. Ungeachtet seiner Anordnung massakrierte sein Volk in einem Blutrausch 1,1 Millionen Menschen und legte den jüdischen Tempel in Trümmern, worin es das prophetische Wort aus Matthäus 24,2 und Lukas 23,28 erfüllte. Matthäus 24, Vers 2. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Lukas 23,28. Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder.